Click and Rush Episode 23, schönste Zahl. Ich bin @UliHebel, @X, @Instagram, @BlueSky und @TikTok.
Ich bin @JoachimHebel auf genau den gleichen Plattformen. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn es ist eure Show. Es ist die große, ja, wie sagt man, Kommentarfolge, die große Fragenfolge, der große Fragen-Podcast. Wir fangen mit einer, also wir werden es so machen, wir werden natürlich ganz normal wieder eure Fragen einfach beantworten. Ich werde versuchen vorzulesen, wer es ist und so weiter und so fort. Ich glaube, wir machen einen bunten Mix, eine bunte Mixtur und Uli und ich sind diesmal, glaube ich, ein bisschen bemühter, einfach mehr zu beantworten. Manchmal einfach auch nur mit einem kleinen Satz oder sowas, weil es ab und zu mal, glaube ich, es wirklich machbar ist, das so abzuhaken und nicht einfach, müssen wir nicht, glaube ich, bei jeder Frage jetzt irgendwie 73 Stunden reden. Eine Sache möchte ich vorweg schicken, bevor wir zur ersten Frage kommen, weil die nämlich ganz gut passig ist als erste Frage. Wir werden keine rechte Frage beantworten. Also ich habe jetzt oftmals Fragen bekommen, warum, weshalb und so weiter, Pokal und so weiter und so fort. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wissen es nicht, wir haben keine Ahnung. Darauf seid ihr bitte nicht böse. Die Frage kam sehr, sehr häufig, ist nicht unser Business. Wir reden darüber, worüber wir reden können. Die erste Frage kommt von Cedric Hoppner. Finde ich eine sehr, sehr gute Frage, weil ich mir manchmal denke, das ist doch eigentlich klar, oder beziehungsweise man denkt sich halt, weil wir es wissen, aber ihr wisst das mit Sicherheit nicht mehr, deswegen ist es eine sehr, sehr gute Frage. Der Kommentarschnipsel aus eurem Podcast-Intro, Bad Boys, was hat es damit auf sich, beziehungsweise welches Spiel war damit gemeint? Super Frage, Cedric, ernsthaft. Das ist, glaube ich, mein Kommentar gewesen damals, das war, ich glaube, mich erinnern zu können, Arsenal gegen Newcastle, aber darum ging es eigentlich gar nicht. Es geht eher darum, dass es Arsenal war. Aubameyang und Lacazette haben sich damals sehr, sehr gut verstanden und haben sich damals als Bad Boys bezeichnet. Ich glaube, kam von Aubameyang oder von Lacazette, ich weiß nicht mehr, von einem von den beiden, die haben sich gegenseitig als Bad Boys bezeichnet. Also sie sind die Bad Boys der Premier League so quasi, bezogen natürlich auf diesen Kinofilm. Und daraufhin habe ich mir gedacht, ja, wenn die beiden sich gegenseitig einen auflegen, könnte man das doch verwenden. Und das war damals die Idee dahinter, beziehungsweise so ist das damals zustande gekommen. Ist schon ein bisschen her, zugegeben, deswegen könnt ihr das nicht unbedingt wissen, müsst ihr das nicht unbedingt wissen.
Ist aber schon verblüffend, dass es wahrscheinlich als Metapher auch herhält. Zu uns.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind wir auch Bad Boys. Wahrscheinlich sind wir das auch. Ein gemeinsamer Freund des Podcasts, VR Wienäuder. Liebe Grüße an Lukas. Lukas sage ich schon, um Gottes Willen, der wird mich töten, ey. Oh Gott. Aus Wien, der hat einen Podcast, könnt ihr gerne mal abchecken mit seinem Kollegen zusammen, die persiflieren so ein bisschen das deutsch-österreichische Verhältnis. Wenn ihr Trainer wärt, welche Mannschaft in der Premier League würdet ihr euch zutrauen und welches System würdet ihr spielen? Gute Frage.
Uli, also die ernst gemeinte Antwort wäre, wer uns als Trainer einstellt, der ist nicht ganz dicht. Mhm. Es gibt schon Gründe, warum wir auf der anderen Seite sitzen am Mikrofon und eben nicht an irgendwelchen Trainerbänken sitzen oder auch nur in der Nähe von Trainerbänken sind. Das heißt gar nichts. Da sind wir beide, also alle Journalisten, die wir hier arbeiten, sind meilenweit entfernt davon. Aber das ist der ernsthafte Teil der Antwort. Das ist aber ganz schön langweilig, deswegen würde ich sagen, im Moment kann es bei Tottenham niemand schlechter machen, würde ich das nehmen. Und System ist einfach nur nicht das, was Ainge spielt.
Meine nicht ernst gemeinte Antwort, logischerweise, ist, ich würde die österreichische Nationalmannschaft übernehmen, weil die Spieler haben keine Schwächen. Wir können einen kleinen Österreich-Block machen, warum nicht? Warum nicht? Österreichische Frage, was haltet ihr davon vom Kevin Danso-Deal? Meint er, wird sich in der Premier League durchsetzen? Uli, das kannst du kurz beantworten, du hast letzte Woche schon mal leicht angeschnitten, dann suche ich ja, die nächste genau. Schon mal raus.
Ganz genau, ist okay, für den Preis glaube ich völlig in Ordnung, das so zu machen, relativ geringes Risiko, es ist einfach nur wichtig, dass da ein Innenverteidiger erstmal ist, ich traue es ihm aufgrund seiner körperlichen Konstitution auf jeden Fall zu, da zu spielen, guter Athlet, überschaubares Risiko, finde ich eigentlich insgesamt einen recht guten Deal.
Jetzt muss ich schauen, wo war die nächste Frage? Da. HM2928. Was haltet ihr, weil dann können wir gleich wirklich den Österreich-Block abschließen, was haltet ihr von Oliver Glasner? Könnte er ein besseres Team coachen? Oliver Glasner ist einer der nettesten Menschen, mit denen ich jemals gesprochen habe in diesem Business. Ist einfach ein Mensch, also hört sich jetzt dumm an, weil ihr werdet jetzt sagen, hä, wo ist da die Nachricht? Viele sind es nicht, viele verstellen sich, viele spielen eine Rolle, das macht er nicht, der ist immer nett, immer super offen, ist einfach ein normaler, entspannter, Mensch. Und so wie ihr den im auf der Bühne in Anführungszeichen seht, so ist der auch privat. Super Typ. Und immer offen, immer ehrlich, und alles, was er mir gesagt hat bis jetzt, ist genauso eingetreten, wie es war, und könnt ihr ein besseres Team coachen, auf jeden Fall, aber ich glaube, das macht ihm sogar Spaß, Crystal Palace.
Das glaube ich nicht, ich glaube, dass der mehr will und vor allen Dingen nicht glücklich ist mit der Art und Weise, wie sie ihn unterstützt haben, weil es komplett anders abgemacht war, und ich würde dem auf jeden Fall mehr zutrauen, ja, keine Frage, also der kann mindestens noch eine Liga drüber, also im Sinne von nicht jemanden trainieren, der irgendwie so im Niemandsland rumhängt, sondern mindestens Europa League kann er, ich glaube sogar mehr. Okay. Ich glaube sogar mehr, dass er kann, und ja, das würde ich auch irgendwann mal gerne sehen.
Gut, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn noch alles? Genau, wann gibt's endlich die David Beckham-Folge von Uli? Mülli 18a.
Ja, lass uns die echt machen. Aber das, alleine ist das langweilig. Dann
mit ihm.
Müssten wir,
mit ja, ihm.
Ja, dann müssten wir das so machen, dass auch von euch, weiß nicht, müsste ich mir mal ein paar Gedanken dazu machen, aber Fragen zum Beispiel, dass ich so eine Richtung habe, was überhaupt von Interesse ist. In dem Fall ist es ja dann wahrscheinlich eher der Premier League Aspekt, der dann interessiert, wenngleich es, glaube ich, nicht zu erzählen ist, ohne zumindest mal die Real Madrid Zeit und wahrscheinlich auch die MLS Zeit, aber müsste ich mal drauf rum überlegen. Also wenn da Interesse besteht, dann werde ich mich davor nicht drücken, das ist ja klar.
Erste Frage, die muss dann von mir kommen, wie viele Kleidungsstücke, auf dem irgendwas von David Beckham steht, hast du in deinem Schrank? Und ich will eine genaue Anzahl, das ist die erste Frage. Du musst bitte festhalten, diese Frage müsst ihr beantwortet bekommen, weil er hat sogar Unterhosen, ihr werdet es nicht glauben. Und das ist kein Scherz, er hat wirklich Unterhosen davon. Nicht von ihm getragen, leider Gottes wahrscheinlich, aber
nee, das ist schon okay. Das ist schon okay.
Maurice 12030. Maurice 120309, warum kommt so selten eine Premier League Konferenz? Die Frage können wir auch gerne mal beantworten, weil die kommt auch tatsächlich wirklich öfter. Ich glaube, also die Premier League, also in England gibt es keine Konferenz, die kennen das nicht. Das heißt, das ist für die schon mal komisch. Die Premier League muss da ja jedes Mal zustimmen. Ich glaube, so habe ich es mal gehört von einem Chef, die verstehen das Konstrukt nicht. Und zweitens ist es so, ihr müsst halt mal überlegen, wann wird's denn gemacht? An Weihnachten rum zum Beispiel. Das geht nicht an jedem Bundesligaspieltag, weil einfach die Kapazitäten nicht da sind. Es gibt nicht so viele Räume, es gibt nicht so viele Cutter, also EVSler, wie es heißt, also quasi Live-Schnitt-Operatoren, also die quasi die Zusammenfassungen reinspielen, die Zusammenfassungen auch zusammenstellen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, eine reine Kapazitätsfrage. Und Uli, ich glaube, das gab mal irgendwie doch so, dass es noch eine Anzahl von Spielen gab und das würde dann die Spiele übersteigen, weil eine Konferenz irgendwie, glaube ich, anders abgerechnet wird. Ist es nicht so?
Auch das zählt zu den Punkten, seht uns bitte nach.
Ja, genau.
Da haben wir keine Ahnung davon. Das ist nur, wir haben es uns nur mal erklären lassen für unser eigenes Verständnis. Und wenn ich alles richtig verstanden habe, kann aber sein, dass es jetzt eine Falschinformation ist, dann zählen die Engländer eine Konferenz als ein Spiel. Das heißt, man muss es anderswo abzwicken. Und würde dann dafür sorgen, dass ihr an manchem Samstag vielleicht halt keins mehr seht oder so. Und das ist, glaube ich, dann auch nicht im Sinne. Ich weiß aber nicht, ob das so ist, weil ich glaube, das Übergeordnete hast du gesagt, die Engländer haben keine Ahnung, was eine Konferenz ist. Und entsprechend gibt es da auch kein Paket dafür.
So, also aber das kann man einfach das würde mich echt mal interessieren. Wir müssten mal eine Umfrage machen, was ihr euch lieber anschauen würdet, weil jedes Mal, wenn es angeboten wird, schreiben mir 50 Leute, ey, was soll der Mist, ich will meinen Verein sehen. Jeder sieht da, hat unterschiedliche Sehgewohnheiten, glaube ich. Armando Frank, ich nehme jetzt, bitte nicht böse sein, wenn wir jetzt einen nehmen, stellvertretend für andere, weil die Fragen kommen natürlich öfters mal ähnlich, oder bitte dann nicht böse sein, wenn ich jetzt die ausgewählt habe. Das hat jetzt keine Wertung, welcher User uns lieber ist oder so, oder welcher Zuhörer uns lieber ist, sondern es geht eher darum, die Frage halt schnell zu finden, weil ich habe es einfach bei Instagram offen. Und diese Frage haben wir auch schon öfter beantwortet, aber wir sind nicht ganz blöd, das nochmal zu erklären. Welche Clubs supportet ihr? Das ist auch eine Frage, die kommt wirklich jedes Mal, und es gibt auch immer mal wieder in den DMs Leute, die uns schreiben, naja, du bist doch bestimmt Fan von, oder hast du denn ein Trikot von oder sowas? Also Uli und ich, natürlich hat jeder von uns sonst wären wir ja nicht in dieser Branche gelandet, Liebe für diesen Sport. Und natürlich hatte jeder als Kind auch Liebe für einen Verein. Das ist ja ganz normal. Jeder von uns hat irgendwelche Trikots zu Hause und so weiter und so fort. Aber wenn ihr jetzt in meinen Trikotschrank schauen würdet, das sind 8 Premier League Trikots oder so. Also von 8 Vereinen, nicht von einem. Das heißt, wir sind da schon, irgendwann geht das über. Ich glaube, ich könnt euch das nicht vorstellen, aber wir sind in diesem Beruf, weil wir halt übergeordnet uns für diesen Sport, für dieses Business interessieren, weil wir das lieben, weil das unsere Leidenschaft geworden ist. Und da schaust du dann übergeordnet nicht mehr so auf einzelne Vereine. Dass es natürlich während einer Saison mal Vereine gibt, wo du sagst, boah, die verfolge ich lieber als andere, das ist absolut richtig. Und dass es natürlich auch so Regentschaften gibt von Trainern zum Beispiel, wo du sagst, dieses Team mochte ich lieber als das und das. Zum Beispiel, weiß nicht, Uli, willst du eins nennen? Dann würde ich auch eins nennen, aber es gibt so Teams, wo du sagst, die haben mich zum Beispiel vorher gar nicht interessiert, jetzt finde ich sie eigentlich ganz cool. Das gibt's auf jeden Fall. Aber es ist ja, jetzt klar, nicht so, dass ich sage, ich werde mit diesem Verein, mit einem Trikot dieses Vereins begraben werden. Das gibt's, glaube ich, nicht mehr.
Nee, also ist ja kein Geheimnis. Das haben wir Anfang letzter Saison gesagt. Das Projekt Bournemouth interessiert mich sehr. Das ist ein Verein gewesen, mit dem ich vormals jetzt nicht wahnsinnig viel anfangen konnte, was aber nicht heißt, und das muss man, glaube ich, immer mit dazu sagen, also man muss in der heutigen Zeit leider irgendwie immer alles dazu sagen, wie du sagst, nicht nur im Trikot, sondern das bedeutet nicht, dass ich dann in diesem Spiel, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn die jetzt zum Beispiel gegen Liverpool spielen, sage, Liverpool ist schlecht und Bournemouth ist gut, weil ihr seid ja auch nicht dumm da draußen, ihr seht das ja selbst, das heißt, nur weil ich das spannend finde und weil ich, das bewerten wir hier auch im Podcast dann als positiv, das ist ja unsere Aufgabe, meinungsgefärbt hier zu kommentieren, sonst wäre es halt, also wenn wir nur Berichte runtertippen würden und vorlesen würden, das, dann würde ja niemand zuhören, sondern er wollte ja unsere Einschätzung haben. Und das ist etwas, das ich als eher positiv bewertet habe, direkt vom Fleck weg und die gesamte Entwicklung, und logischerweise wird man das dann vielleicht auch im Kommentar hören, weil es ist ja meine Aufgabe zu sagen, ich finde das grundsätzlich gut.
Ja, also geht mir genauso, hat Uli komplett recht. Also dementsprechend mein Team, das ich jetzt einfach, oder dieses Projekt in Anführungszeichen, das ich gerade cool finde, wo ich sage, boah, finde ich echt, also es gibt mehrere, ehrlich gesagt. Ich finde, wenn du, also es macht mir momentan sehr Spaß, Chelsea-Spiele zu kommentieren, sage ich ganz ehrlich. Auch, muss ich sagen, aufgrund von euch, weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die merken, glaube ich, dass ich einfach unvoreingenommen reingehe. Ich sag in jedem Spiel, das werdet ihr auch hören, außerhalb des Feldes ist es für mich eine Katastrophe, außerhalb des Feldes ist es für mich ein nach wie vor, dieses Chaos ist ja jetzt weg, wenn es so bleiben würde, wie es jetzt ist, in Klammern, wenn da nicht noch irgendwie Financial Fairplay technisch irgendwie große Watsche kommt, dann finde ich es momentan sehr, sehr gut. Ich mag, was Maresca macht, ich mag das Team, ich mag die einzelnen Spieler. Dieses Projekt gefällt mir, ich kann verstehen, wo sie ungefähr hinwollen. Ich weiß nur nicht, ob nicht irgendwann Backlash kommt. Aber es macht mir Spaß, diese Mannschaft zu sehen, weil sie macht Spaß, beim Kicken zuzusehen denen. Plus, ehrlich gesagt, was ihr mir danach schreibt, weil es gibt sehr viele Kommentare von euch, die mir dann schreiben, hey, es macht Spaß, dass du einer bist, der da unvoreingenommen reingeht. Dann habe ich mittlerweile schon so 2, 3, die mir einfach schreiben, hey, wie geht's dir und Chelsea und bla. Das macht dann auch Spaß, wenn ihr darauf reagiert und es dann so einen Austausch mit euch gibt, was nicht heißt, dass wenn die nächste Woche, ich hatte sie ja letzte Woche und sie haben nicht gut gespielt, dann kritisiere ich die auch. Das ist mein Job und das mache ich nicht aus irgendwie Kalkül, sondern ihr werdet es merken, es ist im Spiel einfach, es schießt aus mir raus. Du sagst, was du denkst, du sagst, was du siehst. Punkt. Ob ihr jetzt danach schreibt, du bist ein Idiot, oder ob ihr danach schreibt, du bist der Größte, daran denkst du in dem Fall nicht und das darf ich auch nicht. Und Aston Villa habe ich auch schon mal gesagt, ich finde dieses Projekt Aston Villa eigentlich ganz cool. Macht mir sehr, sehr viel Spaß, den zuzusehen. Ich mag einfach Unai Emery, ich mag den Ansatz. Auch wenn ich, das haben wir auch schon mal gesagt, der Next Step fehlt mir. Ich bin gespannt, ob er den kann, Next Step, aber grundsätzlich mag ich das sehr, sehr gerne, was der macht. Es gibt so mehrere Teams. Aber wie gesagt nochmal, nur damit ihr es versteht, wenn Unai Emery nächste Woche geht und die holen Tony Pulis, dann ist das vorbei. Ja, dann ist das Projekt für mich auch nicht mehr interessant.
Ja gut, nö, das weiß ich nicht, das weiß man ja nicht. Das ist ja das schöne Beispiel Chelsea, daran kann man es ja festmachen. Die Leute, die hier immer reinhören, die werden es wissen. Wir haben im Dezember 22 oder 23 haben wir geschimpft über die, zu Recht auch geschimpft. Und dann haben wir die leicht positiven Dinge rausgehoben, dann die positiven Dinge rausgehoben. Jetzt läuft es gerade gar nicht. Ist aber jetzt auch nicht so, dass ihr uns jetzt hier ranten hört, weil wir sagen, oh Gott, Maresca ist so eine Wurst. Für mich hat sich daran nichts geändert. Also nur, um das auch mal zu sagen. Ja. Wir analysieren, das ist, glaube ich, auch das richtige Wort, die Sachen so, wie wir sie sehen, und das ist kein Wunschkonzert, auch nicht für uns, sondern wir sagen, was wir sehen, was wir denken, und das ist, glaube ich, der Grund, warum ihr den Podcast hier frequentiert.
Mit welchem englischen TV-Experten würdet ihr gerne mal kommentieren? Manuel 7596.
Zwei möchte ich nennen. Also Rio Ferdinand aus offensichtlichen Gründen, den ich sehr, sehr schätze, aber Jamie Carragher gefällt mir immer besser, muss ich sagen. Bei, könnt ihr ja auch sehen auf Sky, immer das Monday Night Football, vor dem Montagsspiel stecken wir das immer durch. Und rein, was der sich inzwischen, ich weiß nicht, ob er das selber macht, keine Ahnung, aber traue ich ihm zu, was der inzwischen an taktischen Analysen bietet, der hat sich überragend entwickelt, deswegen fände ich das auch nicht unspannend. Wenn ich dann, also ich hätte Probleme, den zu verstehen vermutlich, aber ich würde es probieren.
Ja, dich auch, glaube ich. Meiner wäre, ich würde sagen, Gary Neville, ich schätze den sehr, auch wenn jetzt die letzten Takes von ihm absolute Katastrophe waren, muss ich echt sagen. Also da waren jetzt zwei, drei dabei, wo ich mir wirklich dachte, Junge, was ist mit dir los? Aber der zweite wäre ganz klar, und ich glaube, das wäre wahrscheinlich wirklich eine lustige Kombo mit Micah Richards. Also das wäre, ich glaube, ich würde aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. Einfach geiler Typ. Nächste Frage gleich drunter. Manuel hat gleich noch eine gestellt. Finde ich eigentlich ganz cool, weil die können wir, glaube ich, wirklich mit einem Satz beantworten. Was wäre euer Traumevent zu kommentieren, abgesehen von Fußball? Bei mir wäre es NBA.
Ja, glaube ich auch. Also mein, genau, wenn es jetzt nicht Fußball ist, dann müsste es NBA sein oder ja,
ich wollte sowas wie eine. Als Kind wollte ich immer Wrestling. Aber das wäre mir zu, du kriegst ja vorgesagt, was du zu sagen hast, wen musst du rüberbringen, wen musst du cool bringen, wen musst du schlecht bringen, das wäre nicht meine Welt, sage ich ganz ehrlich.
One-off gerne, also ich würde es einfach zum Spaß einmal gern machen, mal schauen, wie das ist. Ich würde tippen, dass ich nicht so gut im Schauspielern bin, was da von mir verlangt werden würde, was ja immer sehr implizit gesagt, das ist ja nicht, ich glaube zumindest von denen, die das machen, die sagen jetzt nicht, dass die Liga auf dich zukommt und sagt, du musst A oder B machen, aber du weißt ja, was verlangt ist ungefähr. Das ist ja Teil der Show sozusagen, das ist, glaube ich, der Unterschied zu unserem Beruf.
Thomas Martins 1992, All-Time Favorite Player. Also ich würde das jetzt mal trennen, weil mein All-Time Favorite Player hat nicht in der Premier League gespielt. Das ist Ronaldo, der Brasilianer, R9, ist mein absoluter Evergreen. Ich habe dieses Trikot vor 1998 auch gekauft. Es hängt hier diese Plakette von ihm noch bei, also absoluter Favorite Player. Und in der Premier League würde ich sagen Thierry Henry.
Bei mir ist einfach David Beckham und David Beckham.
Sehr, sehr einfach. Uli, deine Frage. Pit Klasing, glaubt ihr, dass Bournemouth im Sommer viele Spieler verlieren wird?
Ja, das glaube ich ja. Also da werden 3 bis 4 mindestens gehen, wenn es schon viele sind, vielleicht sogar auch mehr. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die den Trainer halten können. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, wo sie am Ende landen. Also wenn es wirklich Europapokal wird, haben sie wahrscheinlich eine Chance mehr, dieses Projekt am Laufen zu halten. Aber ja, ich glaube schon, da wird ein bisschen was passieren.
Henry Mirsan, ich hoffe, dass es das bayerische Mirsan ist, da hinten dran. Da kann ich gleich anschließen. Was ist das Ceiling für Semenyo?
Boah, das korrigiere ich gerade wöchentlich nach oben, muss ich sagen. Ich hätte nicht geglaubt, dass der sich so entwickelt, wie er sich entwickelt. Ist ein Ballcarrier, deswegen, das ist, glaube ich, die Eigenschaft überhaupt im Moment im Weltfußball. Der hat in Sachen Ballstriking, also Schusstechnik, so ins Deutsche übersetzt, eigentlich mit beiden Füßen richtig gut zugelegt, wird viel, viel präziser. Also es ist nicht mehr rein nur der Output. Da muss ich mich fast entschuldigen bei dem, weil ich den komplett falsch eingeschätzt hätte. Ich sag mal, der ist wahrscheinlich inzwischen bei, also ich bleibe jetzt mal im FIFA Ranking Kosmos, 84 würde ich sogar inzwischen
sagen. Hätte ich jetzt auch gesagt.
Vielleicht sogar, wenn alles gut läuft, an Tagen auch eine 86, aber ich glaube 84 ist auf, da macht man auf jeden Fall nicht viel verkehrt.
Helinho 23, drei Aufsteiger, aber leider auch die gleichen drei Absteiger in diesem Jahr, Fragezeichen. Warte, noch kurz, weil ich habe eine Dame noch gelesen irgendwo, jetzt finde ich sie aber nicht mehr. Irgendwo hat eine Dame in uns noch geschrieben, die hätte ich jetzt auch ganz gerne noch erwähnt, weil wenn wir schon mal eine Dame haben. Aber die Frage war auf jeden Fall quasi, können sich die Wolves noch retten? Sabi Privat war das. Können die Wolves sich noch retten? Dann haben wir quasi beides in einem Abwasch.
Also Southampton ist weg, ich glaube auch Leicester gefällt mir nicht und jetzt kommt es darauf an, und das sind ja eh nur noch die anderen zwei, also so richtig mit dabei im Abstiegsstrudel, wenn ich die Tabelle aktuell richtig lese und vor allen Dingen auch Everton sehe und die Ergebnisse sehe und den Rest ja sowieso. Vermutlich sind es die drei Aufsteiger, die drei Absteiger sind, ja, weil so wie Ipswich die letzten Wochen aufgetreten ist, da, so nicht. Das wird nicht funktionieren. Und dann habe ich die Wolves einfach individuell stärker besetzt.
Dann Cedric Hoppner, der hat gute Fragen, muss man echt sagen. Das ist auch eine coole Frage. Wo haben wir es denn? Welches Traditionsteam würdet ihr gerne wieder in der Premier League sehen? Bei mir wären es die Blackburn Rovers, sagt er. Ich sage, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, Stoke. Einfach nur, weil es muss einfach wieder a rainy cold night in Stoke geben. Und was habe ich noch? Und Sunderland natürlich. Die beiden hätte ich ganz gerne wieder in der ersten Liga.
Birmingham wäre auch cool, weil es einfach ein Second City Derby geben würde und da ist es immer ganz schön zugegangen in dem Derby, deswegen, also da denke ich irgendwie immer nur dann an die Größe der Spiele, die es potenziell ergeben würde, sodass ich die wahrscheinlich da gerne hätte. Wrexham.
Wrexham, ja, ist ja ein sehr, sehr großer Traditionsverein auch. Ja,
eben.
Salford. Ich glaube, das ist ziemlich verstanden. Jetzt weiß ich nicht genau, wer das so beantworten sollen, aber ich glaube, wir machen das mal kurz. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, wie wir das erklären. Warum spielt ihr bei You Never Walk Alone oder Forever Blowing Bubbles, Blue Moon, Mull of Kintyre immer Werbung? Ja, also das ist auch so eine Frage, die bekommen wir sehr, sehr häufig gestellt. Das ist von einem Sponsor bezahlt, ganz normal. Und der Sponsor will das halt natürlich logischerweise an der Stelle haben, an der es so nah wie möglich am Spiel dran ist. Das macht auch komplett Sinn. Manchmal kannst du es abtimen, dass du so schnell wie möglich reingehst oder rausgehst, manchmal nicht. Das ist dann auch manchmal wir haben ja davor O-Töne und so weiter und so fort. Mal kannst du schneller abrufen, mal nicht. Mal kommt es aus dem Stadion auch schneller als man denkt und manchmal kommt es dann auch später, als man denkt. Man versucht es schon immer abzupassen. Es klappt nicht immer, aber ihr werdet merken, wir geben uns da sehr, sehr große Mühe, das immer abzupassen, dass es irgendwie geht. Also deswegen, da müsst ihr einfach auch mal, ja, es ist wie es ist. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass es so ist, wie es ist, weil da sitzen Menschen und die drücken einfach auf den Knopf und wir versuchen alles reinzubekommen und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht, aber ich glaube, es soll auch mal erklärt werden. Dasselbe übrigens auch bei, ja, es gibt bei so vielen Dingen. Was haben wir noch? Genau, das ist glaube ich eine Frage für Uli, ist auch gut. Wie schätzt ihr die Situation von Niklas Füllkrug bei West Ham ein? Das ist von Kepa, ja.
Ja, unzufriedenstellend. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis für alle Seiten. Da hat man sich deutlich mehr erhofft für viel Geld, lang verpflichtet, wenn ihr euch an die Folge dazu erinnert in der Saisonvorschau, dass wir beide gesagt haben, boah, 4 Jahre für jemanden, der verletzungsanfällig und jenseits der 30 ist. Es ist noch schlimmer geworden, als wir es im allerschlimmsten Fall vorhergesagt hätten. Kann keiner was dafür. Schade, dass wir nicht sehen, was wir ja ansatzweise gesehen haben, aber ist natürlich unterm Strich, wenn wir jetzt eine Schulnote geben, müsste es wahrscheinlich eine 5. Vielleicht sogar weniger.
Ja, weil er auch immer verletzt. Damit kannst du nicht rechnen, sage ich. Und in dem Moment wirst du sagen, damit konntest du schon rechnen. Deswegen.
Naja, also die Leute, die ihn verpflichtet haben, sind ja keine Idioten. Im Gegenteil, die haben sich logischerweise sämtliche Tests geholt, haben auch die letzten Jahre gesichtet und so. Und da war nichts zu erkennen oder nichts Strukturelles sozusagen verletzungsbedingt zu erkennen. Trotzdem ist ja einfach nur manchmal so ein Gefühl. Dem würde ich nicht hundertprozentig trauen, aber die letzten Jahre war eigentlich alles immer größtenteils okay, aber trotzdem 4 Jahre, haben wir damals gesagt, war zu viel, dass die Ablösesumme, die investiert wurde, die war auch knackig, so oder so, für jemanden in seinem Alter und jetzt ist es halt noch schlimmer gekommen, als es hätte kommen können, wenn dann Antonio auch noch fit gewesen wäre oder sie hätten einen anderen verpflichtet, dann würde es alles nicht so ins Gewicht fallen, so haben sie natürlich alles auf ihn gesetzt und ja. Aber wie gesagt, also auch von seiner Seite, das ist irgendwie, eigentlich darf man es gar nicht bewerten, weil der hat ein paar Minuten gespielt da.
Beste Frage, die habe ich gesucht, weil ich wusste das gar nicht mehr, aber gerne. Elbe 66, vor der Saison habt ihr beide im Click and Rush Podcast Espirito Santo als die erste Trainerentlassung vorhergesagt. Wirklich, haben wir das echt gemacht?
Ja, ja, also da stehe ich auch dazu.
Okay, nix für ungut, kann mal passieren, aber wie seht ihr nun die Entwicklung von Nottingham und ist es wirklich realistisch, dass das Team auch am Saisonende unter den ersten vier steht? Also ehrlich gesagt, habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir das gesagt haben, aber da kannst du mal sehen, wie man oft daneben liegt. Man muss ja mal, also fangen wir von vorne an. Das, was Nuno, das habe ich letztens im Spiel auch gesagt gegen Brighton, als die 7-0 gewonnen haben, jeder weiß, was Nuno Espirito Santo vorhat. Jeder weiß das. Also das ist super einfach runtergedampft. Wenige Spieler, immer die gleiche Aufstellung, die erste Hälfte ein wenig abwarten, dann und versuchen einfach zu mauern, zu kontern und vielleicht in Führung zu gehen, in der zweiten Hälfte leicht was anpassen, was der Gegner vielleicht an Fehlern offenbart hat und dann versuchen irgendwie 1-0 zu gewinnen. Überspitzt formuliert, aber ungefähr so ist es. Und es funktioniert super, super gut. Ich hätte nicht gedacht, dass die Premier League nochmal drauf reinfällt, ehrlich gesagt. Sage ich ehrlich, wie es ist. Die machen es auch richtig gut. Die haben an den richtigen Positionen, also letzte Saison viele Probleme nach Standardsituationen. Sie haben jetzt mit Milenkovic hinten jemanden, der einfach alles rausköpft. Sie haben mit Elanga und mit Gibbs White Spieler, die einfach den Ball so schnell nach vorne tragen, dass die Premier League immer wieder überrascht ist. Was mich jetzt wiederum überrascht, sie haben mit Chris Wood jemanden, der Raúl Jiménez simuliert, noch viel besser als Raúl Jiménez bei den Wolves war. Und der natürlich auch überperformt bis zum Umfallen, der in jedem Spiel, glaube ich, ein Tor mehr erzielt, als er müsste und so weiter und so fort. Es läuft viel richtig gut, aber trotzdem Hut ab. Ich hätte das nicht gedacht, ich hätte wirklich gedacht, dass das dieses One-Trick-Pony einfach bereits offenbart ist, dass das, was er kann und was er nicht kann und was er spielen lässt und was nicht und dass man lockerer dagegen vorgehen kann. Offensichtlich ist dem nicht so. Hut ab.
Ja, ich glaube trotzdem, also das ist ja irgendwie total krank, die verlieren 5-0 gegen Bournemouth und hauen dann den nächsten Gegner mit 7 weg, das haben wir auch hier besprochen. Wenn ich irgendwas vom Fußball verstehe und wenn dieser Sport auch so ist, wie ich ihn lieben gelernt habe, dann darf dieses Team trotzdem nicht Champions League spielen und nichtsdestotrotz, die haben einen klaren Plan, den hatte ich letzte Saison nicht gesehen. Ich habe auch gedacht, dass mehr Einmischung seitens des Besitzers kommt und mehr Irrsinn seitens des Besitzers, weswegen der Call Nuno Espirito Santo, mit dem wäre ich jetzt nicht unzufrieden gewesen, aber der ist natürlich himmelschreiend falsch. Aber da muss man auch nochmal zu diesen Predictions sagen, sind ja in dem Sinne keine Vorhersagen, sind ja nur Einschätzungen, aber sonst macht's ja keinen Spaß. Also das machen wir alle und wir liegen immer alle falsch. Aber das ist ja der Spaß an der Sache, dass man einfach sich mal zutraut, zu Saisonbeginn zu sagen, so ungefähr wird es aussehen. Deswegen finde ich auch nichts für ungut.
Ja, und vor allem, es ist ja jetzt nicht so, dass wir gesagt hätten, Ipswich wird Meister oder so, sondern das ist ja, also ich glaube, dass ihr alle auch gesagt hättet, boah, das ist jetzt nicht unbedingt das Team, das man ganz oben hat. Aber deswegen super cool, du hast da vollkommen recht. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass wir gesagt haben, der wird's. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Aber okay. Was haben wir noch? Spielt ihr Premier League Fantasy? Nein, spielen wir nicht. Wir haben es mal gemacht, aber ehrlich gesagt, ich bin da einfach zu nachlässig. Ich mache das 3 Wochen und in der 4. Woche vergesse ich's und dann bin ich 13 Plätze hinterher. Irgendwie, ehrlich gesagt, gibt mir das nichts. Ich weiß nicht warum, aber mir gibt es irgendwie nichts. Uli, bei dir ist, glaube ich, dasselbe, oder?
Ja, es ist zeitlich einfach nicht drin. Selbst wenn, es ist zeitlich nicht drin.
Was haben wir noch? Schauen wir mal bei Twitter mal wieder. Also genau, das habe ich nämlich auch. Die Frage kommt natürlich auch logischerweise. Die können wir auch mal ganz kurz zusammenpacken. Was denkt ihr, El Capitano, gelingt Amorim bei Manchester United im Sommer die positive Wende? Und liegen die desaströsen Leistungen momentan nur am Kader oder passt die Spielidee nicht zu einem Big-Six-Team in der Premier League? Warte, es geht noch weiter. Ich habe nämlich gleich die Frage nochmal. Irgendwo war es nämlich nochmal. Irgendwas habe ich jetzt mit Amorim nämlich gerade nochmal gelesen. Als United-Fan der Kader ist auf keinen Spielstil abgestimmt. Wenn Amorim im Sommer noch da ist, welche 4 bis 5 Spieler, die zu Amorim passen würden, wären realistisch? Also es geht so ein bisschen um Amorim, können wir auch mal ganz kurz abreißen, wie wir es finden und was passieren muss. Reicht ja vielleicht bei letzter oder so.
Ja, also wie immer.
Oder wahrscheinlich eher nicht.
Nee, das geht nicht in zwei Sätzen, aber ich probiere es trotzdem mal übergeordnet zu beantworten, weil die Sache ist die, ne? Also Amorim ist nicht Amorim Wohl und Wehe von Manchester United, sondern da müssen ganz, ganz viele Räder ineinander greifen. Das liegt nicht nur am Kader, aber sicherlich auch. Und die Spielidee passt natürlich grundsätzlich zu einem Big Six Team. Wenn ich jetzt mal ganz realistisch sprechen darf, und nehmt es mir bitte nicht übel, dann ist United nur noch qua Status ein Big Six Team. Sportlich gesehen schon längere Zeit nicht mehr. Also da sind die Newcastles und Aston Villas wahrscheinlich näher dran an diesem Status im Moment. Und genau darum geht's. Für United das jetzt zu verstehen und realistische Transfers, das ist die große Frage. Denn das Problem bei United ist ja, sie müssen erstmal loswerden und Geld verdienen, um überhaupt was machen zu können. Sodass wirklich jeder kleine einzelne Deal im Moment schon abgestimmt werden muss mit der Ausgabenseite und auch der Machbarkeit und dann natürlich auch der Attraktivität, weil die Spieler mit einiger Wahrscheinlichkeit zu einem Team gehen werden, also außer die gewinnen die Europa League, aber ansonsten zu einem Team gehen werden, das nicht europäisch spielt, was es tatsächlich nicht gab bis dato. Und das macht es natürlich nicht sehr viel einfacher, gibt aber vielleicht sogar die Möglichkeit, dass man nach außen einen Soft Reset leichter kommunizieren kann. Ich möchte es aber, also Amorim gefällt mir ehrlicherweise nicht, was der gerade macht, das haben wir hier auch schon einige Male besprochen, wie er es machen lässt, gefällt mir noch nicht, ist relativ leicht durchschaubar, aber er ist nicht alleine schuld, also im Gegenteil, sondern der führt nur die ganze Mistkarre vor sich her, die alle anderen schön beladen haben im Laufe der Jahre.
Ja, sehe ich genauso. Und ehrlich gesagt, ich wüsste auch nicht, das ist ja das große Thema, ich wüsste auch nicht, wo ich jetzt anfange. Weil der Kader passt einfach hin und vorne nicht zusammen, das muss man einfach sagen. Und wen lässt du davon, wen gibst du weg? Das ist schon sehr, sehr schwierig. Wo fängst du an? Weil du musst ja auch an der richtigen Seite anfangen, sonst bricht es auf der anderen Seite weg. Es ist alles wirklich nicht so einfach. Es ist viel Geld ausgegeben, ohne Plan. 15 verschiedene Köche verderben den Brei, wie man so schön sagt. Und es ist nicht einfach. Ich würde da jetzt nicht gerne arbeiten. Vielleicht den finanziellen Aspekt würde ich mitnehmen, aber den Rest eher nicht so. Also es ist, glaube ich, nicht einfach momentan. Deswegen. Was haben wir denn noch? Was können wir denn noch? Wie schätzt ihr die bisherige Leistung? Ja, die haben wir ja gerade schon gehabt. Was haben wir denn noch? Was gibt's denn noch?
Ich habe noch, dann mache ich mal weiter.
Gerne, ja, kannst du auch mal. Ne?
Und übernehme mal, weil das finde ich ganz, ganz nett tatsächlich ist, eine schöne Quickfire-Episode von Marcel Baumann. Bevor das Ganze aber losgeht, wollen wir euch noch sagen, die Folge diese Woche ist genauso wie die letzte Woche von Manscaped präsentiert in allererster Linie. Und falls ihr euch jetzt fragt, Moment mal, was ist hier mit Manscaped, wenn ihr gerade das erste Mal reinhört, das ist im Grunde ein Produkt, das euch jedes einzelne Haar krümmen möchte. Also es geht darum, sämtliche Körperbehaarung, Gesichtsbehaarung loszuwerden. Und wenn ihr da jetzt sagt, naja, ich habe da irgendwie irgendwas, aber naja, bin jetzt nicht so ganz zufrieden, dann gibt's ein paar Dinge, die ihr euch zulegen könntet. Es gibt sowas wie einen Nasenhaarschneider, den ihr euch verpflichten könntet. Es gibt einen, das ist der Dome Shaver, einen Rasierer für die Haare, also für diejenigen unter euch, wo vielleicht nicht mehr so viel wächst oder die einfach keinen Bock drauf haben, unter der Kappe oder sonst irgendwas, dass sie es einfach wegrasieren, weil es ja sinnvoll ist. Das wäre dann der Dome Shaver. Es gibt den Lawnmower, das ist, glaube ich, so der Go-To-Rasierer für sämtliche Körperbehaarung, theoretisch auch fürs Gesicht, wenn man das ausprobieren wollen würde, aus hygienischen Gründen würde ich mir aber dazulegen, den Beard Hatcher, den ich auch benutze, den ich jetzt schon echt lieben gelernt habe inzwischen, weil es ziemlich schnell geht. Ich hatte neulich mal, du kennst sie ja, Situation mit meiner Tochter, die im Bad ein paar Spazetteln veranstaltet hat und ich sage, komm, mach, und sie hatte aber nicht so richtig Bock, dachte mir, weißt du was, in der Zwischenzeit rasiere ich mich. Und das ging relativ flott in 5 Minuten und das fand sie dann sogar auch ganz cool und hat dann ihr Ding auch noch gemacht, so dass ich euch das nur vorschlagen kann, wenn ihr das haben möchtet auf Manscaped. Ihr kriegt die Sendung wird euch erlassen, müsst ihr nichts dafür bezahlen, Free Shipping, und ihr habt sogar 30 Geld zurück Garantie mit dem Klick-Code, den ihr eingeben müsst ins Fenster bei Promotion Code oder Rabattcode, gebt ihr Klick ein mit K so wie Click and Rush und dann kriegt ihr 20%. Könnt es euch in Ruhe anschauen, wenn es nichts ist, dann schickt es halt zurück.
Genau, und wir bekommen, also das ist, wir bekommen logischerweise, je mehr ihr bestellt, beziehungsweise je mehr Bestellungen ihr aufgebt, umso mehr helft ihr uns damit. Deswegen, also wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt uns unterstützen und ihr wollt euch selbst was Gutes tun, dann helft uns damit und helft euch selbst, weil, ja, ihr werdet danach einfach ein bisschen cleaner aussehen. In diesem Sinne, ja genau, du hast den Code schon genannt, glaube ich, gell?
Ja, Click ist der Code, wie Click and Rush, relativ simpel, können wir aber auch gerne genau. nochmal verlinken. Tun wir genau. auch natürlich.
Was haben wir denn
noch? Also jetzt die Quickfire, die ich angekündigt hatte genau. von Marcel. Ja. Welcher Spieler gefällt euch besser? Da müssen wir jetzt gleich dann am Gefallen wahrscheinlich nochmal ein bisschen rumschrauben, bei einigen wird es nämlich schwierig. Palmer oder Salah?
Palmer. Weil Zukunft.
Ja, genau, da schiebt man sich jetzt hin, weil ansonsten würde ich sagen, wahrscheinlich ist Salah schon pure Magie, aber ich mag den Stil von Parma auch sehr gern. Also, ich sag dann halte ich einfach mal dagegen und sag Salah, du Parma. Ødegaard oder De Bruyne?
Auch selbe. Ødegaard, weil er halt einfach älter ist, aber wenn ich top der beiden Spieler nehmen muss, dann natürlich De Bruyne, ist ja klar.
Ja, ich auch. Ich glaube, da gibt's auch relativ wenig, was drüber geht. Der nächste ist einfach Watkins oder Isak.
Isak.
Ja, klar.
Also ich sag jetzt nochmal, Isak ist für mich momentan der beste Premier League-Stürmer, den wir haben. Ganz einfach.
Ja, also no disrespect gegenüber Watkins, aber Isak ist ja ein Einhorn. Oh, jetzt wird's, das ist echt schwer. Saliba oder Van Dijk? Da möchte ich mich enthalten eigentlich.
Saliba war jünger. Ja, aber das darf ich jetzt nicht nehmen. Natürlich Van Dijk, wenn du All-Time nimmst, dann natürlich er.
Also noch. In dem Fall ist vielleicht ist noch. Das In dem Fall, glaube ich, haut das Gefällt rein, weil gefallen tut mir Saliba immer besser, weil das ist so bewegungsablaufmäßig all das, was ich an einem Verteidiger total liebe. Aber Van Dijk ist, also in dieser Form gerade, das Beste, was wir alle je gesehen haben auf der Innenverteidigerposition. Amad oder Kulusevski?
Schwierig, ich glaube Kulusevski.
Ja, ich glaube ich auch. Wobei, also ich schätze Amad schon auch sehr aufgrund der Intensität, aber unterm Strich hat Kulusevski wahrscheinlich mehr zu bieten, mehr Gesamtpaket. Gravenberg oder Enzo?
Gravenberg, 10 von 10.
Also ich weiß ich gar nicht. Ich mochte Enzo
der
immer.
Der Typ Enzo, ey, boah. Also.
Ja, das ist halt das Problem, ja. Ich mochte den Spieler, also wenn ich nicht wissen würde, wer er ist, also wie er sich geäußert hat, das nehme ich ihm sehr übel. Ich habe den Spieler, den sehe ich schon sehr, sehr gerne immer, aber Gravenberg ist auch halt so potenzielles Einhorn. Wenn das, also ist ja eigentlich irgendwie albern, dass man das im Februar noch sagt, wenn das so bleibt, weil, wie lange soll das noch beweisen? Aber, also das ist schon freakisches Talent. Kunja oder Gibbs White?
Kunja.
Das weiß ich gar nicht. Also irgendwie ja, aufgrund des Flairs ist es wahrscheinlich am Ende Kunja, ja.
Kunja ist irre.
Wood oder Mateta, da möchte ich nichts zu sagen.
Wood oder Mateta?
Ja.
Wood.
Also ich, gefallen tut mir weder der eine noch der andere, aber aus Effizienzgründen dann nehme ich auch Wood, ja.
Vor allem für Wood es gibt immer eine Situation, in der du Wood brauchen kannst, immer. Du kannst ihn reinschmeißen, du kannst lange Bälle auf ihn spielen und so weiter und so fort. Mateta hat von dem, was Wood hat, auch ein bisschen was, aber nicht in der Höhe. Deswegen immer Wood.
Kluivert oder Mitoma?
Patrick Kluivert oder?
Würde das wirklich was ändern?
Momentan Justin, ganz, ganz klar.
Was? Bist blöd, nee.
Mitoma ist momentan. Immer. Nee. Also die letzten Spiele, die ich von ihm gesehen habe, haben mir nicht so gefallen.
Ja, nee, trotzdem ist es egal. 1 gegen 1 und so erster Kontakt. Nee, immer mit Thomas. Baleba oder Guimarães?
Baleba.
Ja.
Also sag mal so, angenommen ich bin Arsenal, würde ich Guimarães nehmen, weil der wäre das Puzzlestück, das ich bräuchte, um den nächsten Schritt sofort zu erreichen. Wenn ich aber sage, ich bin zum Beispiel Chelsea und will erst in 3 Jahren gut sein, dafür aber dann vielleicht ein Stückchen höher, dann würde ich Baleba nehmen.
Ich weiß gar nicht, ob Baleba nicht auch sofort helfen würde. Ich traue ihm das zu. Also ich gehe auch mit Baleba, aber das ist jetzt wieder nur, das ist jetzt wirklich reine Vorliebe, weil ich so, diese Spielertypen, die schätze ich einfach ungemein und den sehe ich so, so gerne. Deswegen würde ich den nehmen, tatsächlich.
Jo.
Ich habe noch von Ed, lass mich in Ruhe, kann Chelsea in den nächsten Jahren ein Titelkandidat oder vielleicht sogar Titelfavorit werden?
Ja, Maresca sagt das ja so. Ich glaube auch, dass das Potenzial ist da. Das Potenzial ist da. Das muss man klar sagen. Die werden sich weiterentwickeln. Die werden noch mehr Spieler holen. Die werden, also ich schätze Maresca. Jetzt ist eine schwierige Phase, aber ich schätze, können wir auch gleich dann anschließen noch dran, weil ich habe gerade die Frage gehört oder gelesen. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber wird Maresca entlassen? Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass der entlassen wird. Ich glaube, der hat genug gezeigt, um wirklich sich jahrelang dort zu halten. Theoretisch, wenn er das möchte, ist ein herausragender Trainer, finde ich. Cooler Typ, der letzter seiner Art. Aha, okay, so. Hat es gefragt. Ich glaube nicht. Und ich glaube, dass die es theoretisch drauf haben, aber ihr seht es ja auch bei Arsenal. Wir haben denen theoretisch auch zugeschrieben, dass sie es könnten. Es kann immer was dazwischen kommen und du brauchst halt, es müssen von 10 Puzzleteilen müssen mindestens 9 passen, damit du in der Premier League gewinnst, Meister wirst. Und bei Arsenal sind es momentan wahrscheinlich 6, die passen und dann reicht's nicht. Oder 7 und dann reicht's nicht. Und das ist halt da genau dasselbe. Da muss schon eine Menge zusammenkommen, aber das Potenzial theoretisch ist da, wenn sich die Spieler alle so entwickeln, wie wir das alle glauben und wenn sie ihr FIFA-Ceiling in Anführungszeichen erreichen und zusammenpassen.
Ja, wann ja. Im Dezember haben alle plötzlich darüber gesprochen, sind die der Liverpool-Jäger Nummer 1 und so weiter. Ich habe eine Sorge bei der ganzen Chelsea-Kader-Konstruktion, dass zu viele gleichen Alters sind. Ich glaube, die allerbesten Teams haben häufig ein paar einfach erfahrenere Spieler, die schon wissen, wie es abgeht, was ich nicht für ganz unwichtig halte. Kontinuität ist, glaube ich, auch ein unterschätzter Faktor in der ganzen Sache. Wenn jetzt Chelsea so bleiben würde und immer nur noch wirklich punktuell ergänzt, und das inkludiert den Trainer, dann haben die selbstverständlich überschäumendes Talent in dem Kader und können ganz klar mit dabei sein. Müsste jetzt auch in den nächsten Jahren definieren, weil ich glaube nicht, dass es in den nächsten 2 schon passieren könnte, aber danach sind die wahrscheinlich Jahr für Jahr zu nennen, wenn die jetzt endlich mal weniger fiebrig agieren würden.
Clueless 15, gute Frage. Denkt ihr, es besteht eine realistische Chance, dass die seit Jahren in Stein gemeißelten sogenannten Big Six kurz- oder langfristig durchgemischt werden? Schaffen es Mannschaften wie Newcastle oder Villa oder vielleicht auch ein anderes Team, sich dauerhaft zu etablieren oder sind und so weiter? Jetzt glaube ich, ihr wisst ja, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, dass, also ihr habt es ja gesehen, ich habe es mir rausgeschrieben, die genaue Zahl müsste ich jetzt suchen, wie viele Teams seit 15, 16, glaube ich, habe ich mir rausgerechnet, also quasi seit Leicester, es geschafft haben, in die Top 6 zu kommen. Das war West Ham, es war Leicester und wer war es noch? Aston Villa und Newcastle. Ich glaube, das waren die einzigen Teams, die es geschafft haben, da reinzukommen, die nicht quasi diesen Stempel haben, Big Six. Das sind 4 Mannschaften. Und ihr seht auch, was mit, also jetzt, Newcastle ist jetzt verhältnismäßig aktuell noch, aber was mit den anderen Mannschaften passiert ist. Leicester ist abgestiegen, West Ham war irgendwann mal kurz vorm Abstieg, beziehungsweise sind ja jetzt wieder da unten in den Regionen drinnen und so weiter und so fort. Das macht was mit der Mannschaft. Du bist oben dabei, dann plötzlich bist du aber finanziell noch nicht so gut gestellt, dass nicht vielleicht doch irgendeiner kommt und dir Spieler wegkauft. Wenn es dann mal ein halbes Jahr nicht funktioniert, wollen die Spieler weg, weil sie halt sagen, ich habe doch jetzt bewiesen, ich kann's und so weiter und so fort. Da gibt's so viele Fliehkräfte, dass es echt schwierig ist, das zu packen. Wenn das ein Team schaffen kann, dann muss da finanziell mega Substanz dahinter sein. Und das ist halt zum Beispiel der Fall bei Aston Villa, glaube ich, die könnten es theoretisch schaffen, aber auch da, ihr seht, auch da müssen so viele Puzzlesteine passen, dass die eben da oben bleiben können, wenn da mal ein halbes Jahr nicht so gut läuft und wir reden nur über, in dem Fall waren es jetzt irgendwie 2 Monate, die nicht so gut gelaufen sind, schon wackelt das Ganze und dasselbe ist ja bei West Ham gewesen, das ist bei Leicester gewesen, das ist bei Newcastle war es ein halbes Jahr, in dem sie nicht so gut waren und plötzlich waren sie irgendwo im Mittelfeld. Es ist einfach super schwierig, da oben zu bleiben. Du brauchst Stabilität im Vorstand, du brauchst Stabilität in der sportlichen Leitung, du brauchst kreative Leute, gute Leute in den sportlichen Positionen und du brauchst dann auch eine Menge Geld, damit diese Spieler nicht abgeworben werden. Schaut euch jetzt zum Beispiel Aston Villa an. bestes Beispiel. Die stehen da oben, spielen Champions League, es läuft ein halbes Jahr nicht so gut und John Duran ist weg. Weil irgendeiner kommt mit 70 Millionen und sagt, ciao, ciao. Und dann ist dein ganzes Konstrukt schon wieder aufgeweicht. Weil wer sagt, die haben ja überlegt mal, die stehen jetzt im Winter mit einer neuen Mannschaft da. Die haben 3 Neuzugänge, 4 Neuzugänge und haben 4 verloren. Deswegen, das ist alles nicht so einfach, wie man sich's denkt. Das ist da, die Fliehkräfte bei so großen Teams wie Arsenal oder wie Chelsea oder sowas, Chelsea ist ein dummes Beispiel, wie bei Arsenal oder bei Liverpool, sind nicht so groß wie bei anderen Vereinen. Die können einfach länger, stabiler arbeiten und deswegen sind die da oben. Plus natürlich finanzielles Backing, plus Leute, die davon was verstehen und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich noch dazu, sie sind in einem großen Markt, haben wir auch gesehen, Wolverhampton zum Beispiel, die waren 7. Plötzlich waren die weg, weil die Spieler einfach gesagt haben, was will ich denn in Wolverhampton, ich will jetzt plötzlich woanders wohnen. Oder eben bei Leicester war es ja mit Madison dann so, der plötzlich weg wollte und so. Das ist dann einfach logischerweise so, dass die Spieler nehmen das so lange als coolen Ausflugsort wahr, wie es eben ein cooler Ausflugsort ist. Sobald die angekommen sind, wollen die auch bei größeren Vereinen spielen. Das ist alles nicht so einfach. Grundsätzlich würde ich es von der Größe her, vom Markt her, von den finanziellen Möglichkeiten, von der sportlichen Leitung her, Newcastle und Villa am meisten zutrauen. In der Tendenz, aber dafür sind sie halt momentan noch zu progressiv und zu volatil unterwegs, Brighton, weil die einfach sehr, sehr gut arbeiten, weil die sehr, sehr clever arbeiten. Aber ihr, schaut euch den Kader an, die arbeiten halt auf Jung und auf Potenzial und auf oftmals auf Risiko. Sowohl auf dem Feld als auch abseits des Feldes, wenn die, weil sie noch nicht die Sogkraft haben, um zu sagen, wir verpflichten jetzt mal einen 70 Millionen Mann. Wenn die so auf Newcastle-Level irgendwann mal spielen würden, Champions League-Niveau und so, dann würde ich es ihnen auch zutrauen, weil die Leute gut sind, die da arbeiten. Nur momentan kommen die an die großen Töpfe einfach noch nicht dran. Vielleicht kommt das irgendwann mal, aber das sind so die einzigen drei, bei denen ich es wirklich sehr realistisch finde. Nottingham in der Theorie, wenn sie es weitermachen können, aber wir haben ja gerade beschrieben, Frage ist, ob sie es weitermachen können.
Also für mich sind es Big Eight, sage ich immer wieder. Es gibt nicht mehr die Big Six, sondern es sind Big Eight. Ich habe Aston Villa und Newcastle längst mit dabei, weil die Big Six zum Teil nicht mehr so stabil sind, wie sie es hätten sein müssen. Das ist dann rein eine wirtschaftliche Beschreibung der Zustände, wie du es gesagt hast, die eine Big Six noch ausweist würden. Rein sportlich gesehen ist es eh schon längst eine Big Eight. Und wenn Newcastle mal anfängt, die haben ja begonnen mit diesem Projekt Saudi-Arabien und Staatsfonds, dass die PSA noch nicht mit dabei waren, wenn die haben jetzt gar nichts ausgegeben, irgendwann haben wir ja potenziell die tiefsten Taschen von allen, können sie das, glaube ich, wenn sie nämlich einfach Einnahmen haben und die sind ja bei Villa auch, deswegen machen sie das ja alles, damit sie die Einnahmen weiterhin garantieren aus europäischen Wettbewerben. Für mich sind es Big Eight inzwischen. Ich finde, das ist gar nicht mehr zulässig, von Big Six zu sprechen.
Jo, kann man so sehen. Total nachvollziehbar. Was haben wir denn noch? Ich habe hier noch eine. Welcher Spieler sollte im Sommer den Schritt zu einem größeren Verein machen und zu welchem Verein würde er passen? Ich glaube, wir können es auch anschließen. Ich habe nämlich vorher gerade noch gelesen, wer ist der beste Spieler außerhalb der Big Six. Deswegen ist das ja vielleicht auch eine ganz gute. Aber dann würde ich ja sagen, außerhalb der Big Eight, oder? Weil ich meine, sonst springen wir automatisch auf den Newcastle-Spieler oder so. Ich weiß nicht, ob das so passt, aber wir können ja beides machen in der Theorie.
Ja, also mein, klar, wenn es außerhalb der Big Six ist, dann ist es Isak, der wahrscheinlich der Beste ist im Moment, wenn er der beste Stürmer ist, ist er wahrscheinlich auch der beste Spieler, mit einiger Sicherheit zumindest. Ich glaube, da liegt man nicht falsch, wenn man das so sagt. Wäre dann auch jemand, den man natürlich irgendwie bei 1 größer sehen würde. Andererseits würde ich mir wünschen, dass er bleibt, wenn ich ehrlich bin. Einfach nur, um zu sehen, wie weit das alles da geht bei Newcastle. Baleba ist schon gefallen, Morgan Rogers müsste man wahrscheinlich nennen, je nachdem, ob Villa sich qualifiziert, den würde ich tatsächlich auch nochmal gern anderswo sehen. Ist aber wahrscheinlich auch, also die Frage zielt wahrscheinlich auf jemanden ab, der irgendwo bei Tabellenplatz, muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht United nehme, Tabellenplatz 12 oder so rumhängt. Muss ich mir ein bisschen überlegen, wenn es da noch gäbe.
Also ich habe jetzt auch gerade mal, weil den Spaß, ich bin ja nicht dumm, mache ich mir halt immer und schaue einfach mal bei einer Seite, die ich sehr schätze, SofaScore, was die notenbesten Spieler sind. Average die ersten zwei sind Big Six Spieler, Mo Salah und Cole Palmer. Danach kommt Mateusz Kunja. Danach kommt Brian Mbeumo, finde ich auch sehr interessant. der ja wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielt. Bei dem glaube ich halt einfach, also den würde ich auch gerne mal bei irgendeinem größeren Verein sehen, aber ich glaube, dass dann wir plötzlich sehen würden, vielleicht passt er einfach
das nur zu. Bei Kunja haben wir es ja mehr oder weniger schon gesehen, ja. auf einem anderen Kontext. Da bin ich nicht so heiß drauf, muss ich sagen.
Ja, genau, das sind eigentlich die im Endeffekt, glaube ich, die, ja, Gibbs White und so, klar, aber das sind eigentlich so die, im Endeffekt die Spieler, die man da nennen muss, glaube ich. Ja, Iwobi ist da noch ganz oben dabei, Rang 16, finde ich echt überraschend, aber krass, ja. Ja, so im Grunde genommen sind sie, glaube ich. Was haben wir noch? Also ich glaube, im Grunde genommen, glaube ich, sind es die Spieler oder fällt jetzt noch irgendeiner ein? Ich glaube,
Nee, es sind die immer gleichen Namen. Also ich habe ein Faible für Baleba, das wisst ihr jetzt hier allerspätestens. Das würde ich gerne sehen, aber ob es schon nächste Saison sein muss, also ich würde ihm raten, mach's nicht. Aber der wird irgendwann zu einem größeren Club gehen. Das wäre schon jemand, den ich nennen würde, weil ich's, also ich würde es ihm direkt zutrauen und ich würde es auch gern sehen.
Henry Eink, was sind die über- / unterbewertetsten Trainer der Premier League? Ich glaube, jetzt nehmen wir mal von jetzt, oder? Also ich glaube, von jetzt. Wer ist der überbewertetste Trainer der Premier League? Da müssen wir uns echt mal durchüberlegen.
Das ist gar nicht so leicht. Also ich möchte mal eines vorweg schicken. Die Bewertung, die wir jetzt hier machen, die würde so oder so anmaßend klingen und irgendjemand fühlt sich jetzt fürchterlich, auf den Schlips getreten, wie auch immer.
Dann machen wir doch nur die unterbewertesten, das ist doch okay.
Nee, ich möchte mich nicht, das geht gar nicht darum, sich zu drücken, sondern die Einschätzung, die man zu Trainern trifft, deswegen sage ich es, muss man immer einfach so sehen, was wir wissen. Manchmal haben wir von links und rechts die ein oder andere Einschätzung von manchem Trainer aus dem Verein raus oder von anderen Leuten. Aber das, was wir bewerten, ist ja das, was wir sehen. Das heißt, wir rechnen hoch, okay, das ist das Produkt, also wird der Trainer so oder so sein. Ob es dann wirklich des Trainers schuld ist oder ob es andere Dinge sind, warum das Team nicht so performt, müssen wir sehen. Also wenn man mal sagt, der overhypedeste anhand der Leistung ist wahrscheinlich Ruben Amorim ein Safe Pick, würde ich sagen, weil das ist natürlich inzwischen, also es ist eine einzige Enttäuschung bislang. Ich glaube, da tritt man auch niemandem zu nahe tatsächlich. Nicht mal ihm selbst wahrscheinlich. Und ansonsten gibt es irgendjemanden, der total hyped wäre, wo ich sage, das ist eine Wurst, glaube ich eigentlich nicht. Also bei...
Und unterbewertet ist immer noch Rira Iola, sorry, weil, also ich glaube, dass ihr werdet, wenn ihr den Podcast verfolgt, seid ihr wahrscheinlich tief drin, aber wenn du jetzt irgendjemanden fragst, außerhalb der Premier League Bubble, wer ist der Trainer von Bournemouth, die wissen nicht mal, dass Bournemouth Siebter ist. Deswegen, ja. Ich finde, der ist nach wie vor unterbewertet. Ja,
so. Marco Silva auch, bei dem ist es nicht ganz so, es springt dir nicht so ins Gesicht wie bei Iola jetzt, weil da kannst du ja seit November 24 kannst du ja eigentlich den Pfeil komplett nach oben zeigen und es ist signifikant verbessert. Bei Fulham sind es halt Schritt für Schritt. Das hat ja Bernd Leno auch ganz gut erklärt, wie er das macht. Ich finde auch, dass der unterbewertet ist. Thomas Frank ist für mich immer noch potenziell ein Trainer für ein großes Team. Kriegt auch nicht die Blumen, die er verdient hätte. Den halte ich auch für unterbewertet eher. Es gibt jetzt keine so eine richtige Wurst in der Liga.
Nicht mehr. Also
vielleicht. Vielleicht könnte man Ruud van Nistelrooy als, also weiß nicht, hatte der je Hype? Das ist immer die Frage, wer ihm Hype gegeben hat.
Ja, aber drei Spieler hat er schon Hype.
Genau, nach der Manchester Zeit da oder nach dem Intermezzo hatte ich schon das Gefühl, dass alle dachten, Mensch, das könnte next big thing werden. Das habe ich nie gekauft, schon damals in den Niederlanden nicht. Vielleicht könnte man den noch nennen, damit wir jetzt nicht uns komplett davon drücken. Aber hatte der je Hype? Wahrscheinlich nicht.
Ah, zum Beispiel, ich sage jetzt mal einen, also das glaube ich ist auch kein, also Lopetegui, wie der Real Madrid Trainer werden konnte, spanischer Nationaltrainer werden konnte, immer wieder in der Premier League Anklang finden konnte, auf dem Niveau, weil ja alle sagen, das ist so ein Weltklasse-Trainer, das habe ich nicht gesehen. Aber okay.
Die Frage war auch nach überbewertet, ne? Nicht
genau,
nicht, dass ich jetzt da
beides. Es gibt beides. Okay. Es gibt beides. Was haben wir denn noch? Irgendwas war jetzt da gerade noch, genau. Das müssen wir auch auf jeden Fall, Pascal MK, vielleicht ein paar Worte zu Kevin Schade. Findet ihr, der Junge kommt gerade in der Premier League richtig gut an? Fragezeichen. Ich habe jetzt Brentford schon drei, vier Wochen nicht mehr gehabt, ich weiß nicht genau, aber in der Phase, als ich sie hatte, hat der so gute Zahlen aufgelegt und zwar nicht nur Tore und Vorlagen, sondern auch so und er saß trotzdem auf der Bank. Irgendwie, klar, mag er halt einfach Wissa und Mbeumo momentan lieber, ich glaube, das ist dann das Problem, dass er hinter den beiden einfach oftmals hinterher stand. ich finde, der ist weit besser, als er oftmals eingesetzt wird. Angenommen, Wissa würde gehen, der würde den auf der Stelle ersetzen können. Und ich glaube, dass man dann erst wirklich sehen würde, wie weit er ist. Er muss halt fit bleiben. Aber der hat, das habe ich damals schon gesagt, der hat alles, was Brentford braucht. Nochmal, Brentford verpflichtet Spezialisten. Das heißt, die haben auf verschiedenen Positionen Spieler, die einfach eine Sache richtig gut können. Das ist bei ihm halt einfach logischerweise im Umschaltbewegung das Tempo. Das hat er einfach unglaublich. Plus, ich finde ihn sogar noch geschmeidiger als Wissa zum Beispiel. Nicht ganz so physisch, aber ein bisschen geschmeidiger vielleicht sogar. Das heißt, der könnte den locker ersetzen. Der könnte auch einen Bemo ersetzen langfristig, hundertprozentig. Vielleicht nicht auf dem Level. Ich wollte gerade sagen, nicht auf dem Level, aber er könnte mit Sicherheit, du würdest jetzt, für dieses Niveau wäre es der perfekte Ersatz. Du würdest einfach, glaube ich, keinen besseren finden, der ihn ersetzen könnte für das, was Brentford verpflichten kann. So meine ich. Deswegen, ich schätze ihn sehr, ich mag ihn sehr und hoffe, dass er wirklich mehr Spielzeit bekommt, dass er wirklich irgendwann mal Stamm ist. Das würde ich mir wirklich wünschen für ihn, weil immer, wenn ich ihn gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, ja, der hat's.
Sorry, ich musste kurz das Aufnahmegerät wechseln. Hoffentlich ist das alles soweit verträglich für euch, also bitte nicht an den Endgeräten rumschrauben, das ist mein Fehler hier. Und jetzt aber kurz auf die Frage zurück. Wenn ich Trainer nennen müsste, und vielleicht muss man mal vorher anfangen, also bei Ange Postecoglou ist die letzte Leistung oder seines Teams, das ist ja immer die große, große Schwierigkeit, die wir haben, dass wir Trainer bewerten nach dem, was wir sehen, ohne aber zu wissen, habe ich ja schon mal gesagt, was es denn wirklich dann seine, in Anführungszeichen, Schuld oder nicht Schuld, aber was man halt feststellen kann bei Tottenham ist, dass die letzte richtig gute Leistung eine ganze Zeit lang her ist, wahrscheinlich City in der Liga, dann gab es dazwischen einmal Europa League und seither geht aber der Pfeil ja auch schon wieder nach unten. Es gibt ja diese Aussage, die ist ja auch überall jetzt zitiert worden, nach dem neuerlichen Pokalausscheiden, in der es hieß, zu Beginn der Saison, sinngemäß, normalerweise gewinne ich ja was im zweiten Jahr. Das müsste jetzt die Europa League sein, ansonsten wird ihm das natürlich doppelt und dreifach um die Ohren gehauen werden. Und ich lege euch nahe, wenn ihr euch wirklich für die tiefe Analyse interessiert, dass ihr euch in den letzten 2 Podcast-Folgen, also einfach im Podcatcher runter, damit auseinandersetzen könnt, denn da haben wir es in aller Tiefe analysiert. Aber nochmal ganz kurz zusammengefasst, ich glaube schon, dass Postecoglou, der ist ein Sturkopf, das kann man auf der einen Seite, und das habe ich auch lange getan, positiv gefunden. Im Moment finde ich es eher negativ. Der gibt der Mannschaft gerade nicht das, was sie braucht, und sie verlieren einfach wahnsinnig viel an Boden. Sie verlieren Spiele und sie verlieren, glaube ich, auch wahnsinnig viel Zuversicht in sich selbst. Und ich würde schon sagen, dass seine Sturheit im Moment Grund dafür ist, dass sie Spiele verlieren. Und deshalb könnte ich die Situation grundsätzlich verstehen, würde Daniel Levy oder würden die Spurs sagen, nee, mit dem nicht mehr. Grundsätzlich. Und dann ist halt so die Sache, welche Trainer, ne? Keine Ahnung, ob die dann zu haben sind oder nicht, aber in dem Vakuum gesprochen, Thomas Frank, Antoni Irola, würde ich spannend finden. Ich möchte niemanden irgendwie den Job wegreden oder sowas, aber nochmal, zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich verstehen, wenn die Spurs reagieren.
Und vor allem muss man auch sagen, dass die Entscheidungsfindung und das Ganze, das kommt ja mit der Spielzeit. Also wenn du jede Woche da stehst, dann irgendwann öffnet sich da was bei ihm. Ja, bin ich mir sehr sicher. Jetzt gibt's ja auch wieder ein paar so A.Nickel37, was wäre realistisch gesehen der nächste ideale Spurs-Trainer? Welchen Platz werden die Spurs belegen? Diese Frage kommt 50 Mal, kommt gleich drunter. Welchen Manager könnte Tottenham langfristig wieder auf Kurs bringen? Wie seht ihr Tottenham? Ich habe da nochmal gelesen, was haltet ihr von den Spurs und Postecoglou? Und so weiter und so fort. Ich glaube, die Frage, diesen Block können wir auch noch kurz einflechten, weil der ist ja gar nicht so uninteressant, weil der, also ohne Ange jetzt rauszugehen, wäre ja auch falsch.
Genau, also das hat ja erstmal damit gar nichts zu tun. Das muss man mal, glaube ich, auseinanderklamüsern. Financial Fair Play seitens der UEFA und dann gibt's ja die PSA-Regeln. Da wird vieles bei City oftmals in einen Topf gemischt. Das hat ja erstmal damit gar nichts zu tun. Also um es einmal klar zu machen, und auch im Übrigen sollten wir jetzt uns für diese 115 Gründe wahrscheinlich unterhalten wollen. Auch das muss man ja nochmal klar sagen. Das sind ja letztlich 115 Gründe, die eventuell zur Anklage kommen oder schon gekommen sind, ja, oder die dann verhandelt werden und vielleicht auch sanktioniert werden. Das ist ja ein abgeschlossener Zeitraum schon mal. Also das bedeutet, die Wintertransferperiode jetzt hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Das würde dann eventuell Gegenstand werden für einen weiteren abgeschlossenen Untersuchungszeitraum, wenn dann die Premier League wieder drauf guckt, ob denn sich entsprechend was getan hat. Und was man nie vergessen darf, ist bei der ganzen Sache, also das, es ist klar, so vom Gefühl her gehört das alles da rein, aber es sind de facto Äpfel und Birnen. Aber was man nie vergessen darf, ist, Manchester City ist inzwischen eine der umsatzstärksten Franchises überhaupt weltweit, hat als Verein wahnsinnig hohe Einnahmen und sie haben natürlich clevere Leute im Hintergrund sitzen, die dafür sorgen, dass logischerweise das ein oder andere Schlupfloch gefunden wird. Na, so wie es alle machen, das ist auch nichts Negatives, es soll jetzt auch gar nicht so klingen, vorverurteilend oder verurteilend, sondern das ist ganz normal. Das heißt, sie werden Einnahmen generieren, sie haben tatsächlich vergleichsweise wenig gemacht und auch das ist ja so, dass man nochmal festhalten muss, wenn sie einen Spieler zum Beispiel verkaufen, wenn es dann noch jemand aus der, kommen wir dann gleich nochmal drauf, wenn es dann noch jemand aus der eigenen Jugend ist, dann wird das natürlich in die Bilanzen anders geschrieben und City, und das ist ja der Grund, warum das mit diesen 115 Anklagepunkten so lange dauert, bewertet die Dinge grundsätzlich anders als die Premier League. Das wird verhandelt, das muss man sehen, aber das hat nichts, gar nichts mit der aktuellen Transferperiode zu tun, auch wenn es vielleicht ein Geschmäckle haben mag, kann sein, dass City längst genügend Geld eingenommen hat, um das Ganze so ausgeben zu können, dann wäre es in Ordnung. Ist nicht ganz leicht, weil wir kennen weder die Sorte der Äpfel noch die Sorte der Birnen, aber in einen Topf mischen ist in dem Fall nicht zulässig.
Das sehe ich genauso. Ich hätte mir gewünscht, Graham Potter, das ist jetzt vorbei, aber das hätte ich mir gewünscht, langfristig sehe ich den auch irgendwie da noch. Ich weiß nicht warum, aber langfristig sehe ich ihn da. Bei Iraola, ich würde ihn auch gerne sehen, aber auch da müsst ihr nachdenken, das war dasselbe bei Nuno Espirito Santo, der hat oft Konterfußball spielen lassen und hat dann bei Tottenham nicht funktioniert. Iraola, das System gleich zu übernehmen und zu sagen, wir spielen es gleich, würde nicht gehen. Iraola müsste eine Idee weiterdenken und ich traue es ihm zu, aber ich würde es gern sehen. Also er müsste sich anpassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Es würde nicht einfach so von heute auf morgen funktionieren. Ja, genau. Aber ich sag's ja nur. EW71904. Wie bekommt es Manchester City hin, während der Untersuchungen wegen Financial Fairplay 220 Millionen Euro auszugeben? Also die Untersuchung hat mit Financial Fairplay nichts zu tun, sondern es sind eher, glaube ich, doch so Sachen gewesen mit sie haben Sponsorendeals höher angegeben, als es waren, und sie haben ein paar Jugendspieler angesprochen, es sind andere Geschichten, Genau, auch da kam die nächste Frage, das heißt, das hat damit jetzt nichts zu tun, aber Guardiola hat es ja gesagt, wir haben in den letzten Jahren netto weniger ausgegeben als andere Vereine, sie haben im Sommer ausgegeben, Alvarez eingenommen, verhältnismäßig wenig ausgegeben, sie haben Champions-League-Sieg dazwischen gehabt, sie sind immer oben dabei gewesen, was so die Platzierungs-TV-Gelder gibt und so, also die Rechnung wird interessant werden, hast du recht, aber ich sehe es nicht, ich sehe, dass Guardiola, wir müssten jetzt mal gegenrechnen, wer hat am meisten ausgegeben in den letzten 5 Jahren, vielleicht liegt er da nicht hundertprozentig richtig.
Genau, ja. Also auch da, es ist nicht so ganz durchsichtig. Ich bin auch kein Jurist und ich habe schon und auch kein Ökonom und schon gar nicht im englischen Bereich, sodass ich auch nur das wiedergeben kann, was ich mir angelesen habe oder erklären habe lassen von Wirtschaftsexperten, zum Beispiel auch von der BBC, die versuchen, Licht ins Dunkel reinzubringen. Und auch da wieder vorneweg, dieses ganze PSA-Thema, das haben wir ja, als wir uns mit den Fällen Nottingham und Everton so lange beschäftigen mussten, auch da schon ausgewiesen. Das ist nicht ganz so leicht, das alles zu lesen, und das ist der größte Kritikpunkt, ja, dass es meistens nicht transparent genug ist. Teilweise wissen die Vereine selbst nicht, zumindest sagt man das, warum sie entsprechend mit Punktabzügen bedacht worden sind. Wir Öffentlichkeit sozusagen, wir wissen es nie. Aber ich kann es mir nur immer so herleiten, und das ist auch halbwegs sinnvoll. Ihr kennt ja vielleicht in der Bundesliga die Ausbildungsentschädigung. Also wenn jetzt ein Spieler, weiß ich, 10 Jahre in der Akademie war von einem Bundesliga-Club und der wechselt dann ablösefrei, dann muss der ablösefrei aufnehmende Club trotzdem einen gewissen Betrag für die Ausbildung geben, der ja erstmal irgendwie gewertschöpft werden muss. Also es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, okay, der hat in der Akademie so und so oft Mittag gegessen, hat so und so viel Strom verbraucht, hat meinetwegen im Internat gelebt, deswegen gibt's Summe XY. Wohingegen, wenn man einen Spieler per Ablöse kauft, also sagen wir, du würdest 5 Millionen für den Spieler zahlen und verkaufst ihn 2 Jahre später dann für 25 Millionen weiter, dann hast du einen relativ klar bilanziell aufkommenden Gewinn von 20 Millionen. Und daher rührt dieses ganze Thema, das ist zumindest das, so wie sich es alle erklären, auch da, wie gesagt, das ist nicht ganz durchsichtig, also auch wir bräuchten da Nachhilfe tatsächlich da drin. Aber ich kann es mir nur so denken, wenn jetzt, bleiben wir beim Beispiel Gallagher, Chelsea Gallagher ausgebildet hat, dann schon vielleicht ein paar Mal Leihgebühr in dem Fall kassiert hat und dann verkaufen sie ihn, dann steht natürlich der Reingewinn, weil der Spieler hat ja de facto vorher 0 gehabt und der Gewinn von plus 50 geht dann in die Bilanz rein. Wohingegen eben beim anderen Wert wären es dann ja nur plus, sagen wir mal, der Spieler hätte 5 Millionen gekostet und geht für 40, dann sind es halt nur plus 35. Das müsste nach meinem Dafürhalten und nach dem, was ich weiß und verstehe, die logische Herleitung sein. Das ist das, was so gemeinhin gilt. Aber auch da muss man nochmal klar sagen, am Beispiel Brennan Johnson, glaube ich, kann man es ganz gut festmachen. Wisst ihr, Nottingham Forest hat, weil sie beabsichtigt haben, ihn zu verkaufen, auch innerhalb des Regelzeitraums zu verkaufen, minus einen Punkt bekommen. Das heißt, am Ende von all den Abzügen nochmal einen gutgeschrieben bekommen. Aber, und das ist ja die große Problematik, in dem Pamphlet, das rausgekommen ist mit der Begründung, steht ja nicht Brennan Johnson, sondern da steht, ich glaube, der Terminus war Player B oder so, sodass wir nicht hundertprozentig genau wissen, ist das Brennan Johnson? Nach allem, was dann so rundherum steht, kann man sich irgendwie so einigermaßen hindrehen, dass es gewesen sein müsste. Wissen tun wir es nicht, weshalb das dann wiederum, also das müsste nach unserem Dafürhalten die Erklärung dafür sein, wenn ihr, wir haben kluge Hörer und Hörerinnen, wenn irgendwie ein Ökonom dabei sein sollte, der das besser weiß, bitte gerne in die Kommentare schreiben, dann berichtigen wir das entsprechend nochmal.
Genau, eine kleine Runde müssen wir noch machen, weil ich glaube, den Verein haben wir noch gar nicht gehabt, dieses, und dann glaube ich, sind wir auch durch, aber ich glaube, das müssen wir schon machen. Ich habe es vorher gelesen, ich fange jetzt mal so rum an, vielleicht kann ich den Rest noch finden. Sebi 77, was würdet ihr an Arsenals Stelle im Sommer machen? Und ich glaube, ich habe es oben schon nochmal gelesen, so quasi würde ein neuner Arsenal weiterhelfen, so Meister zu werden, so in die Richtung, glaube ich, ging's. Also ich habe letztens eine Liste gelesen von einem Arsenal-Fan, die fand ich echt cool, die fand ich echt gut, welche Spieler sie verpflichten müssten. Da stand drauf in der Abwehr Hato, in der Abwehr Hato, im zentralen Mittelfeld Zubimendi, als Außenspieler Williams und als Stürmer Isak. Wenn du das hinbekommen würdest, das ist natürlich viel Geld, brauchen wir gar nicht reden, wenn du das hinbekommen würdest, das wäre, glaube ich, 10 von 10. Aber die Frage ist halt, ob ich persönlich, ist meine Meinung, auch wenn er momentan eine gute Saison spielt, ich würde trotzdem David Raya am Ende des Tages auch austauschen. Aber das ist, glaube ich, ein Call, der ist unrealistisch, das wird auch nicht passieren. Aber wenn ich 4 Spieler frei hätte, wären es ungefähr diese 4. Also das wäre ein Deal. Und dann muss man auch sagen, wenn dann ein Stürmer dabei ist, nichts gegen Kai Havertz. Ich nochmal, er macht sehr, sehr gut. Auch ich habe letztens wieder mit jemandem geredet. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber wirklich auch jemanden aus dem Fußball. Also nicht irgendwie so, der gar nicht gesagt hat, hey, was macht denn der Havertz da? Das ist echt richtig gut, wie der da entgegenkommt, wie der wegläuft, wie der Gegenspieler anläuft, wie der und so weiter und so fort. Das ist schon echt der macht es besser, als man denkt. Oder beziehungsweise, die Diskussion hatten wir. Aber die nehmen wir jetzt auch noch schnell mit, weil geht jetzt in dieselbe Kategorie und die ich finde es jetzt eigentlich ganz spannend, weil Liverpool, glaube ich, haben wir jetzt auch nicht so absolut exzessiv gehabt. Sollte der FC Liverpool nach der Saison Darwin Núñez verkaufen? Und wenn ja, welcher Stürmer wäre die beste Nachfolgerwahl? Reisi 1991. Ich glaube nicht mehr, dass Darwin Núñez das wird, was alle in ihn reinprojiziert haben. Das wird er nicht mehr. Ich bin da raus, ehrlich gesagt. Ich hab ihn auch geschätzt. Ich habe die ersten Spiele von ihm gesehen und dachte mir, der hat alles, weil diese Athletik von ihm ist unfassbar, der Körper von ihm ist unfassbar. Aber er ist im Endeffekt ein Olivier Giroud, ohne diese, also der hat 2 Aktionen, bei denen denkst du dir, technisch richtig gut, und dann hat er 17. Also bei Giroud war es so, der hatte eine Aktion, da dachtest du dir, das ist unfassbar, dann kamen 2, die waren nicht so gut, dann kam wieder eine, die war unfassbar. Bei ihm ist das Verhältnis, glaube ich, 3-17 oder so. Also viel, 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 viel größere Diskrepanz. Plus, ich glaube einfach, dass der Charakter der ist nicht abgezockt genug im Kopf, nicht abgebrüht genug im Kopf. Der nimmt es sich viel zu sehr zu Herzen. Nimm seinen, der denkt zu viel nach. Tausch ihn aus, tausch nur einfach die Software aus mit Haaland. Und es wäre sehr gefährlich, weil Haaland einfach macht und nicht nachdenkt. Bei Núñez merkst du, der denkt zu viel nach, der überdenkt zu viel, der denkt zu viel nach. Das glaube ich. Ich sehe in ihm nicht diesen eiskalten Killer, der er sein müsste für diesen Körper. Und das ist das Problem. Der wird immer 2 Spiele haben in der Saison, da siehst du, was er kann oder was er könnte, und dann stolpert er wieder über sich selbst. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes auf mehreren Ebenen. Und das ist das Problem bei ihm. Wenn er das hinbekommt, wirklich einfach, aber ich glaube, den Charakter kannst du nicht aus. Und das ist übrigens auch keine Kritik an diesem Charakter im Sinne von, das ist ein schlechter Mensch oder so, um Gottes Willen. Aber du musst auf diesem Level einfach abgezockt sein und einfach Dinge von deiner Schulter wischen können, am nächsten Tag einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Und das, glaube ich, kann er nicht. Der, glaube ich, denkt zu viel nach und es bleibt zu oft an ihm kleben und er nimmt Dinge in das nächste Spiel, in die nächste Situation mit. Und das müsste weg. Wenn er das hinbekommen würde und wenn er natürlich technisch den einen oder anderen Schritt noch machen würde, in der einen oder anderen Situation, dann glaube ich, könnte es was werden. Aber ich habe es aufgegeben. Ich glaube nicht mehr, dass der wirklich ein Weltfußballer-Stürmer wird, ein 30-Tore-Stürmer, ein 25-Tore-Stürmer. Das glaube ich nicht, weil dafür er zu viele Spiele hat, in denen man sieht, er trägt das letzte Spiel noch mit sich mit. Oder die letzte Aktion noch mit sich mit. Deswegen glaube ich, nein, es bleibt ein guter Stürmer und vielleicht auch, wenn du den bei Bournemouth reinpackst, würde er vielleicht damit besser umgehen können als bei Liverpool, wo einfach der Druck sehr, sehr groß ist. Man merkt ja auch jetzt, als öfter mal rumgetauscht wird und nicht mehr ganz so der Fokus auf ihn ist, dass es ein bisschen besser wird. Aber ich glaube nicht, dass er langfristig, weil wir sehen, jetzt kommt die Frage, wer ist dann der Nachfolger? Also Isak ist ja klar, also das ist momentan einfach the one. Gyökeres würde ich auch gerne sehen. Ich glaube aber auch bei dem, Uli, da glaube ich, haben wir auch schon drüber gesprochen öfter mal, der ist technisch auch nicht so auf dem Niveau, wie alle den momentan sehen. Dieses System bei Sporting passt einfach perfekt zu ihm oder hat perfekt zu ihm gepasst. Vergangenheitsform, weil das war das Amorim-System. Der wird in der Premier League, glaube ich, auch nochmal anders gesehen werden und dann glaube ich, deswegen glaube ich, haben auch die meisten Teams bei 80 Millionen von ihm Abstand genommen und mittlerweile hat Sporting auch schon auf 60 Millionen aktualisiert, was ich gehört habe. Dementsprechend glaube ich schon, dass es ein interessanter Deal wäre, weil der wirkt ein bisschen abgezockter, der wirkt ein bisschen cooler und das ist einfach die Hauptargumentation. Du brauchst einfach, ein Stürmer muss cool sein vorm Tor, das sagen wir immer wieder. Das ist aber nicht nur der Plattitüde, sondern er muss wirklich cool sein, er muss einfach ruhig sein, er muss das alles von sich abschütteln können. Das sehe ich bei Darwin nicht, das sehe ich bei Isak, das sehe ich bei Gyökeres eher. Deswegen wären das schon so Picks, die man nehmen kann.
Šeško würde ich nur anfügen wollen. Fände ich hochgerechnet. Ja. Für alle Premier League Teams hochspannend. Er hat so ein bisschen natürlich das gleiche Problem mit Abschluss. Aber den würde ich glaube auch, dass der überall drauf ist.
Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Es gibt jetzt noch so ein paar irgendwie eure Lieblingsstadien in der Premier League, Top 5 oder so. Uli, gibt's da irgendwie was, wo du sagst, ich habe auch schon mal, ich habe unten noch gelesen, das würde ich auch noch gerne mitnehmen. Aber du kannst ja mal, also ich sag mal, um mal jetzt einen unbeliebten Call zu machen, aber alle, das sage ich auch in dem Spiel im Übrigen immer, alle machen immer so diese altmodischen Stadien, so Kultstätten und so weiter und so fort zu ihrem Traum und so. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war noch nicht da, wir standen davor, aber ich würde tatsächlich Tottenham. Ich mag diese, wenn die so hypermodern und richtig eigen sind, mag ich diese Stadien auch. Deswegen, ich sehe Tottenham zum Beispiel immer sehr, sehr gerne. Muss ich echt sagen, das ist mein Guilty Pleasure, weil alle ja immer sagen, England müssen so alte Tempel sein. Muss es für mich nicht sein, ehrlich gesagt. Wir waren ja schon zum Beispiel damals im alten Brentford-Stadion und so weiter und so fort. Das hat schon was, aber wenn das Stadion dann so over the top geil ist wie in Tottenham, bin ich auch dabei. Also wenn es dann wir waren zum Beispiel auch mal, für euch, werdet ihr das vielleicht nur wissen, in der Corona-Zeit, wir waren zum Beispiel mal in Millwall. Das ist ein neues Stadion, aber es ist einfach ein generischer Betonblock, wie es in deutschen Stadien auch manchmal so ist, wo du dir einfach denkst, das könnte jetzt auch 30 Kilometer weiter stehen und keinem Menschen wird es auffallen. Das ist in Tottenham, finde ich, nicht der Fall. Das ist schon personifiziert auf diesen Verein oder beziehungsweise personalisiert oder wie nennt man es, whatever you like, ihr wisst, was ich meine. Dann finde ich es geil, so diese generischen neuen Tempel brauche ich nicht, entweder klassisch oder dann richtig over the top und deswegen ist das zum Beispiel ein Stadion, das ich immer gerne sehe.
Das ist Wahnsinn, Tottenham. Also das ist bis heute irgendwie so ein Eindruck, den ich noch gar nicht habe verarbeiten können. Das ist der Hammer. Gut gemacht. Besonders einfach auf eine Weise. Also Craven Cottage muss man trotzdem nennen. Also ist dann die Antithese total dazu, alt und irgendwie einfach nur am Leben gehalten. Aber ist einfach toll.
Wobei die Riverside ist ja auch eigentlich over the top.
Ja,
top,
aber top. Grundsätzlich ist natürlich zumindest noch das Original erhalten geblieben, ist, egal wie oft überschrieben. Mhm. Ich persönlich mag die Stamford Bridge irgendwie sehr gerne. Das ist mit das angenehmste Stadion, um zu arbeiten, weil die Wege super kurz sind. Also es hat sowas wie ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, wahrscheinlich Mainz oder sowas in Deutschland. Du kommst relativ schnell von A nach B. Es gibt überhaupt keine großen Probleme da. Das mag ich sehr, sehr gerne, auch wenn die Sicht nicht an jedem Ort richtig gut ist. Deswegen sage ich zum Arbeiten, weil da ist alles in Ordnung. Da bist du super, super nah dran. Das mag ich persönlich einfach gern. Da freue ich mich auch immer drauf, wenn ich da ein Spiel besuche, weil alles hyper unkompliziert ist, von sowohl vom Eingang durch die Presseloge bis hin zum Spielfeld. Das ist super, super easy, alles in 3 Minuten machbar. Daher cool. Old Trafford ist einfach ein special Ort. Ich glaube, das ist schon so, auch wenn das natürlich einfach ein bisschen runtergekommen ist, aber muss trotzdem hier genannt sein. Und das fällt mir in der Liga sonst noch was ein. Also Bournemouth würde ich schon auch irgendwie gerne mal besuchen, weil ich glaube, das ist wieder so alt, dass man es schon wieder gesehen haben könnte und ganz cool finden könnte. Das ist ja wahrscheinlich so wie unsere Arena zu Hause in unserem Heimatort Burghausen oder so ungefähr von der Größenordnung. Wer hätte schon irgendwie auch mal was da ein Spiel zu gucken, aber ich glaube, die wichtigsten sind, St. James's Park ist sicher auch geil, aber die wichtigsten sind, glaube ich, genannt.
Ja, ich glaube, wir haben eigentlich alles. Wir haben, glaube ich, alles. Eine letzte vielleicht noch, MVP und One to Watch. Das, glaube ich, können wir noch schnell machen.
Ja, MVP ist, glaube ich, in der Saison irgendwie relativ eindeutig Mohamed Salah. Ich glaube, wer was anderes sagt,
ja, sehe ich auch so.
Gibt's keine, also jetzt im, insbesondere, weil Chelsea halt minimal nachgelassen hat, sonst hätte man den Parma versus Salah Case noch aufmachen können, aber es ist eigentlich eine klare Nummer.
Ja. Sehe ich auch, One to Watch. Ich nenne jetzt einfach mal Tyler Dibbling, weil ich einfach gespannt bin. Ich finde den irgendwie cool. Und das ist ja wirklich so einer, der jetzt nicht irgendwie, ansonsten, ich kann euch jetzt sagen, Bruno Guimarães oder was weiß ich, Leute, die wir genannt haben, es bringt ja nichts, sondern ich nehme wirklich mal jemanden von unten. Ich würde einfach Tyler Dibbling gerne dann in der Premier League nächstes Jahr nochmal sehen und vielleicht bei sowas wie eben einem, ja, so Newcastle oder sowas, keine Ahnung, oder Aston Villa, so zum Premier League Team, das dann irgendwie in die Champions League marschiert und dort dann vielleicht als Ergänzung dazukommt und sich dann beweisen kann. Das würde ich spannend
finden. Ich bin inzwischen fast sogar oberhalb, muss ich sagen. Ich würde vielleicht D-Lab nehmen. Ich glaub, das könnte jemand sein, der nächste Saison
genau funktionieren.
Auf Backup natürlich.
Aber. Genau. Ja, absolut. Also das sieht ja auch, Pep Guardiola hat es auch gesagt, dass er den als klaren Premier League-Stürmer demnächst sieht und ich glaube das auch. Er sagt ja immer, I love Dante und dann ist Dante nicht gut, dann spielt Dante nicht. Bei dem glaube ich es wirklich. Und Dilip ist auch wirklich die Werte von dem, wie der anläuft und wie der beißt und kämpft und aus wie wenig Chancen, da sind wir beim Punkt, der Tore macht, der hat ja wirklich mit die wenigsten Schüsse der Liga. So was Stammstürmer betrifft und trotzdem wie viele Tore er macht, das ist beeindruckend, deswegen den kann man gut nehmen. In diesem Sinne, ich glaube das war's, wir sind drüber, wir sind 1:20, wir wollten eine Stunde anpeilen, aber es ist ja, wir machen es ja gerne, das sind echt immer die lustigsten Folgen, weil du dann teilweise ja selber auf Ideen kommst. Wenn eure Frage nicht dabei gewesen sein sollte, bitte nicht böse sein, bitte einfach beim nächsten Mal nochmal stellen. Ich habe jetzt versucht, alles durchzupreschen, was irgendwie ging, und habe versucht, Fragen zusammenzufassen, so gut es irgendwie ging. Wenn euer Name nicht genannt worden sein sollte, bitte nicht böse sein, weil es ist echt dann einfach untergegangen. Und vielen Dank auf jeden Fall für eure rege Beteiligung, das ist ja unfassbar. Gestern angefragt, heute kamen so viele, mega cool. Vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, bewertet uns überall, am besten, wenn es geht, positiv. Erzählt euren Freunden davon, dass es uns gibt. Auch das hilft uns immer. Bestellt bei Manscaped. Auch das hilft uns immer. Es ist kein Witz, es hilft uns wirklich. Alleine schon, um den Deal am aufrecht zu halten. Und ihr tut euch selber was Gutes dabei. Und bleibt uns treu, schaut die Premier League auf Sky, am Wochenende geht's ja wieder los, genau, Uli, unsere Spiele noch, die können wir, glaube ich, noch schnell reinpacken, ich darf gerne anfangen, wenn es dir recht ist, und zwar habe ich gleich zwei, ich habe am Freitag, es gibt ein Freitagsspiel, das habe ich mir hart erkämpfen müssen, dieses Spiel, aber ich wollte es unbedingt, Brighton gegen Chelsea. Gestern hat mir schon ein Zuschauer geschrieben, wann machst du mal wieder Chelsea? Und ich habe ihm geantwortet, so schnell nicht, glaube ich. Und dann sagt er mir, doch am Freitag. Ach ja, stimmt, da war was. Das war dieses Spiel. Da hatte ich ein anderes Spiel eingetragen gehabt, weil ich eigentlich zweite Liga gehabt hätte. Und am Samstag dann gleich das erste Spiel wieder, Leicester gegen Arsenal. Das sind die Spiele, die ich am Wochenende mache.
Man City gegen Newcastle Samstag. Und dann,
oha,
dann
noch sämtliche
Zusammenfassung, aber das würde euch jetzt weniger interessieren.
Genau. Dann haben wir's. Vielen, vielen Dank für alles. Ihr seid die Allerbesten, das wisst ihr. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch krass. Ehrlich gesagt, neue Namen. Viele Namen, die ich jetzt vorgelesen habe, die kenne ich schon, die kennt Uli schon seit Ewigkeiten. Die sind die hard seit erster Stunde. Teilweise sind es auch echt Leute, wo man sich denkt, krass, warum schreibt ihr uns nicht? Warum kennen wir euch noch nicht? Aber schön, dass die Community immer größer wird, das freut uns wirklich sehr, cool neue Namen kennenzulernen, zu sehen, wer alles so an der Premier League interessiert ist, wer Bock auf diesen Podcast hat, wer es sich am Ende wahrscheinlich auch anhören wird. Deswegen vielen, vielen Dank und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und jetzt sind wir fast bei 1:20 und ich sag Cheers.